es gibt bis auf wenige Ausnahmen eigentlich für Juden keine Möglichkeit, sich in Warschau bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, also bis zu der letzten Teilung Polen-Litauens, sich dauerhaft in der Stadt legal niederzulassen. Natürlich ist das kein durchkontrolliertes System, aber nichtsdestotrotz ist das im Großen und Ganzen, wie gesagt, bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich Juden nicht erlaubt, in der Stadt zu leben. Das ändert sich tatsächlich dann erst mit der Ankunft der Preußen.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Markus Nesselroth über das Gegen-, Neben- und Miteinander verschiedener Bevölkerungsgruppen im Warschau rund um die Jahrhundertwende von 1800. Markus hat bereits in einem vorherigen Gespräch allgemein über Warschau und Migration in der Vormoderne gesprochen und wir zoomen hier in ein Jahrzehnt hinein, in dem Preußen das Sagen in Warschau hatte. Wir blicken unter anderem auf die Liberalisierung der antijüdischen Vorschriften Warschaus und reflektieren dabei, inwieweit moderne Begriffe wie multiethnisch, multikulturell oder vielfältig und divers als Beschreibungen einer 225 Jahre alten Vergangenheit sinnvoll sind. Dabei zeichnet Markus ein lebhaftes Bild der Hauptstadt des nun nach der dritten Teilung verschwundenen Königreichs Polen-Litauens und beschreibt die Veränderungen von polnischer zu preußischer und schließlich zu napoleonischer Herrschaft. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge bei Steady. Danke an Daniel, deine Spende aus dem Juni hatte ich tatsächlich bislang übersehen, also entschuldige bitte. Danke außerdem an Georg, Christoph und Marco und auch vielen Dank an Anne, die meine erste Abonnentin bei Ko-fi ist und sich gern mehr Folgen über Byzanz wünscht. Anne, ich arbeite dran. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird, allen voran natürlich die erwähnte Folge zu Warschau und Migration. Und damit genug der Vorrede. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Juli 2025.
Ja, mein Name ist Markus Nesselroth. Ich bin Historiker und Kulturwissenschaftler an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, also an der deutsch-polnischen Grenze. Da liegt die Beschäftigung mit polnischer Geschichte nahe. Das ist mir sehr wichtig. Das liegt mir am Herzen seit Jahren schon. Ich habe nach der Doktorarbeit über ein polnisch-jüdisches Thema zum Zweiten Weltkrieg überlegt, womit ich mich gerne beschäftigen möchte nochmal für die Habilitation und bin dann tatsächlich gelandet bei der Stadt Warschau, einer Stadtgeschichte Warschaus, die ich versuche nicht so sehr klassisch zu erzählen, was ist in dieser Stadt alles passiert, sondern mich interessieren tatsächlich eher die Verbindungen oder Verflechtungen, Interaktionen, sozialen Beziehungen zwischen den Angehörigen der Bevölkerungsgruppen in Warschau. Und Warschau ist am Ende des 18. Jahrhunderts eine, aus heutiger Sicht würde man sagen, wirklich sehr, sehr internationale, multikulturelle Stadt und wird das im Laufe des 19. Jahrhunderts fast sogar noch mehr. Und wie diese Gruppen oder diese Angehörigen dieser Gruppen eigentlich miteinander zu tun haben, welche Konflikte die haben, aber auch welche Form vielleicht von Freundschaft, Kooperation, Zusammenarbeit oder einfach einem gewissen neutralen Umgang miteinander, vielleicht einem gewissen toleranten Umgang auch miteinander, diese Bevölkerungsgruppen mitführen, das hat mich interessiert, weil das in meiner Wahrnehmung, auch in der Lesart unserer Lesart häufig der deutsch-polnischen Geschichte oder auch der polnischen Geschichte in Bezug auf so Minderheiten, nationale Minderheiten, die Juden, die Polen, die Russen, die im Land leben, häufig so ein Bild vorherrscht, dass das sehr, sehr konfliktreich war. Und das ist natürlich sehr, sehr stark geprägt vom gerade in Bezug auf die deutsche Geschichte, die deutsch-polnische Geschichte, ganz stark geprägt auch vom Zweiten Weltkrieg und eben von der deutschen Besatzungsherrschaft und so etwas wie eine Kooperation, vielleicht ein friedliches Zusammenleben zwischen Deutschen und Polen schien, selbst wenn das schon dann im frühen 19. Jahrhundert war, schien einfach aus der Perspektive des Zweiten Weltkrieges gar nicht mehr möglich zu sein. Und ich habe den Eindruck, dass ist jetzt im Jahr 2025 vielleicht möglich, wieder dieses frühe 19. Jahrhundert ein wenig neutraler vielleicht zu beobachten. Und das ist meine Aufgabe.
Sprungbrett für unser Gespräch war ein Essay, den du vor kurzem veröffentlicht hast. Da geht es um die Begegnung, die Interaktion zwischen Juden und Nichtjuden in diesem multiethnischen Warschau. Und die zeitliche Marke setzt die dritte Teilung Polen 1795. Wir fangen erstmal mit dieser Teilung an. Warum wurde Polen 1795 geteilt und warum schon zum dritten Mal?
Genau, die Teilung Polen-Litauens, muss man korrekterweise dazu sagen, fand dreimal statt, Ende des 18. Jahrhunderts. Teilungen, das klingt ein bisschen ungewöhnlich vielleicht für unsere Ohren, was es de facto war eigentlich eine Expansion der Nachbarländer, eine territoriale Expansion der Nachbarstaaten, Nachbarmonarchien auf Kosten dieses polnisch-litauischen Staates. Polen-Litauen war einer der größten Flächenstaaten Europas am Ende des 18. Jahrhunderts, allerdings ein, wenn man so will, politisch relativ instabiles Land, stark beeinflusst von seinen Nachbarn, und da werden in der Regel immer Preußen, Österreich und beziehungsweise das Habsburger Reich und das Russländische Imperium genannt. Diese drei Monarchien hatten unterschiedliche Interessen auf polnischem Territorium. Das können politische gewesen sein, das waren auch wirtschaftliche sehr häufig. Und die große Idee dahinter, hinter dieser Expansion auf Kosten Polens, war eigentlich, dass diese drei Staaten sich geeinigt haben, dass sie miteinander mehr oder weniger im Frieden weiterhin leben und nicht gegeneinander Krieg führen und trotzdem territoriale Zuwächse erhalten. Und das ging, so dachte man zumindest damals, nur auf Kosten dieses vermeintlich schwächsten Gliedes. Und das war eben in Polen-Litauen. Die ersten innerhalb von knapp 20 Jahren, also das beginnt 1772, ein weiteres Mal dann 1793 und schließlich 1795 wird dieses polnisch-litauische Staatsgebiet dreimal verkleinert, bis es dann schließlich 1795 keinen Staat mehr gibt, der Polen-Litauen heißt und dieses Gebiet komplett aufgegangen ist in Preußen, dem Russländischen Reich und dem Habsburger Reich. Also man kann das, um das nach Klaus Czernak, einem deutschen Polenhistoriker, kann man das Ganze, das Konzept der negativen Polenpolitik auch nennen oder so bezeichnen. Die Idee war sozusagen, diese drei Großmächte, die in anderen Formen natürlich auch ständig miteinander Konflikte hatten und so weiter, aber das Entscheidende ist, dass das verbindende Glied zwischen diesen drei Mächten eben das gemeinsame Interesse daran ist, einen polnisch-litauischen Staat nicht wieder auferstehen zu lassen. Ja, also das man gemeinsam diese Expansion absichert und deswegen in gewisser Hinsicht miteinander in Frieden leben muss und auch jede polnische Unabhängigkeitsbewegung gemeinsam bekämpft.
Dann schauen wir doch zuerst auf die in deinem Essay angesprochenen Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden, bevor wir nachher noch unseren Blick weiten, um das Multiethnische noch mehr in den Blick zu nehmen. Wie sah es überhaupt aus Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts mit der jüdischen Bevölkerung in Warschau?
Warschau ist die Hauptstadt oder war seit einigen Jahrhunderten zu dem Zeitpunkt schon Hauptstadt der polnisch-litauischen Adelsrepublik. Sie hat eine lange Geschichte auch als Residenzstadt des Königs. Da gibt es einen langen historischen Streit in der polnischen Geschichte mit Krakau, die auch eine Residenzstadt war. Aber das zu dem Zeitpunkt, also zum Ende des 18. Jahrhunderts, in dem wir uns jetzt befinden, war Warschau Sitz nicht nur des Königs, sondern eben auch, das ist ganz entscheidend, des polnischen Parlamentes, das Sejm, Reichstag wird er auch manchmal genannt in der deutschen Übersetzung. Und diese Ballung von politischer und monarchischer Macht sozusagen, die führte dazu, dass sich in der Stadt eigentlich die wichtigsten und wohlhabendsten Menschen des Landes ansiedelten. Also wir haben eine Vielzahl von kulturellen, ökonomischen, politischen Angehörigen der Elite, die sich eben in Warschau niederlassen oder dort zumindest einen Zweitwohnsitz unterhalten und so weiter. Und das führt dazu, dass Warschau ein Ort ist, an dem man Geld verdienen kann, dass Warschau ein Ort ist, an dem interessante Dinge passieren, kultureller Art, politischer, ökonomischer Art, und dass es sich lohnt, in diese Stadt einzuwandern und dort Geschäfte zu treiben. Für die jüdische Bevölkerung ist es ein Problem, nach Warschau zu kommen, denn sie werden als nicht-christliche Bevölkerung tatsächlich ausgeschlossen. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es ein königliches Privileg, was den Juden die Ansiedlung innerhalb der Stadtmauern verbietet. Man muss sich Warschau zu dem Zeitpunkt Ende des 18. Jahrhunderts tatsächlich so vorstellen, dass es eine Stadtmauer gibt und das Gebiet innerhalb dieser Stadtmauer entspricht eigentlich nur ungefähr der heutigen Altstadt. Das ist gar nicht so riesig groß. Und die Stadtmauern wurden zwar ein wenig erweitert und so weiter, auch um den Teil auf der anderen Seite der Weichsel, das heutige Prager. Aber es ist tatsächlich nicht, in der Ausdehnung der Stadt ist es natürlich nicht so groß wie heute. Und wo sich Juden sich dann ansiedeln dürfen trotzdem, ist eben außerhalb der Stadt, das heißt vor den Toren der Stadt, in sogenannten adligen Vorstädten. Das sind eigentlich Privatstädte, das sind quasi Gemeinden, die in adligem Besitz sich befinden, die nicht dem König gehören und dementsprechend quasi nach eigener Rechtsprechung auch funktionieren können. Und die Adligen, einige adlige Besitzer dieser Vorstädte entscheiden sich eben, dass sie Juden dort aufnehmen wollen. Das führt dann eben dazu, dass die Juden ihren Wohnsitz außerhalb der Stadt haben, in diesen Vorstädten, und zum Arbeiten dann eben in die sogenannte richtige Stadt Warschau dann fahren, in die eigentliche Stadt Warschau. Das heißt, es gibt bis auf wenige Ausnahmen eigentlich für Juden keine Möglichkeit, sich in Warschau bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, also bis zu der letzten Teilung Polen-Litauens, sich dauerhaft in der Stadt legal niederzulassen. Natürlich ist das kein durchkontrolliertes System, aber nichtsdestotrotz ist das im Großen und Ganzen, wie gesagt, bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich Juden nicht erlaubt, in der Stadt zu leben. Das ändert sich tatsächlich dann erst mit der Ankunft der Preußen.
Diese Ausgrenzung von Juden, das rührt noch her aus dieser mittelalterlichen Idee des Antijudaismus mit den Juden als Christusmörder, oder hatte das andere Gründe?
Ja, das hat im polnischen Fall bis zum Ende des 18. Jahrhunderts haben wir es tatsächlich noch nicht mit so modernem Antisemitismus zu tun. Also das ist schon tatsächlich sehr, sehr stark traditioneller Antijudaismus. Ganz stark auch geprägt von einer Vorstellung, dass die Juden tatsächlich eine fremde Gruppe ist, dass es eine Gruppe ist, die sich stark von den Polen unterscheidet. Und selbst wenn wir uns immer wieder klar machen müssen, dass wir Ende des 18. Jahrhunderts noch nicht in Kategorien des modernen Nationalstaats denken, also ethnische, nationale Zugehörigkeit funktioniert noch nicht nach dem Prinzip, wie wir das heute so stark als normal internalisiert haben. Die Leute denken schon viel, viel stärker noch in ständischen Kategorien, aber eben auch in konfessionellen. Also dass man tatsächlich genau mit jemandem, der protestantischen Glauben ist, als Katholik oder Katholikin eben weniger zu tun hat als vielleicht mit anderen Gruppen, das ist noch relativ normal. Und ein Adiger wird sich auch nicht mit Bauern oder ohne weiteres beschäftigen und so weiter. Das sind noch ganz andere Formen der Vergesellschaftung. Und die Juden sind da für viele Menschen zumindest tatsächlich eine große, fremde, eigenständige Gruppe. Das hat aber auch ganz stark damit zu tun, dass die Rechtsprechung in Polen und auch die, wenn man so will, die Praxis im Alltag über Jahrhunderte tatsächlich die Juden auch stark stark ausgegrenzt hat und diese Verbindung im Alltag eben auf bestimmte Momente auch reduziert, also des Handels oder des irgendwie interessengeleiteten Austauschs, ja, also nicht unbedingt als gleichwertige, zum Beispiel Bürger einer Stadt oder sowas. So eine Idee gibt es eben natürlich nicht, sondern die Juden tauchen mal auf, man hat mal kurz was mit ihnen zu tun. Also wenn man jetzt aus katholisch-polnischer Sicht darauf guckt, hat man kurz was mit ihnen zu tun und dann verschwinden sie aber wieder in ihren jüdischen Vierteln oder in ihren jüdischen Straßenzügen und so weiter. Das heißt, da ist wenig fundierter Austausch, wenig Kenntnis zum Teil auch vom Alltag des jüdischen Lebens. Aber das muss man auch dazu sagen, genau, wir leben auch in einem Zeitalter, also Ende des 18. Jahrhunderts, in dem sowas wie religiöse Intoleranz, konfessionelle Intoleranz noch weit verbreitet ist. Und das ist, wie gesagt, spielt jetzt für viele auch einfach gar keine Rolle, wie die Juden jetzt genau leben, sondern es ist einfach der falsche Glaube für viele. Und auf der anderen Seite kommt noch hinzu, dass eben die jüdische Gemeinschaft in Polen und auch in Warschau tatsächlich eben auch nicht uniform ist. Es ist keine homogene Gruppe. Wir haben auch im in Warschau die Ausläufer der jüdischen Aufklärungsbewegung, der Haskalah, erleben wir dort auch mit leichter Verzögerung und nicht ganz so stark. Aber es gibt auch in Polen zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr massive Ausdifferenzierungsbewegungen innerhalb der jüdischen Community, die eben dazu führen, dass auch Juden nicht mehr gleich Juden sind. Ja, also quasi es gibt ganz starke Unterschiede, es gibt unterschiedliche Auslebungen des Judentums, es gibt auch unterschiedliche Antworten auf die Frage, wie sehr man sich der polnischen Umgebung zum Beispiel anpassen soll. Sei es durch Kleidung, sei es durch die Sprachwahl, sei es durch die Länge der Bärte. Solche Fragen, also des Aussehens, das sind große, große Diskussionen, die auch die jüdische Community in Polen, aber auch, also in dem geteilten Polen, muss man natürlich sagen, aber eben auch in Warschau betreffen, wo wir mindestens 2, 3 große Strömungen des Judentums haben, die miteinander auch in Konkurrenz stehen und die eigentlich wenig eint, außer eben, dass sie weiterhin diskriminiert sind als Juden und zum Beispiel deswegen auch nicht in der Stadt sich ansiedeln dürfen, aber die haben eigentlich untereinander relativ wenig miteinander zu tun und werden nur durch den Blick von außen quasi zu einer Gruppe gemacht.
Wir haben sie eben schon angesprochen, die dritte polnische Teilung 1795 und der Westen Polen-Litauens und damit auch Warschau fallen an Preußen. Was bedeutet das für die Stadt an sich, für die jüdische und die andere nicht polnische Bevölkerung?
Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, die dort kommt, denn Polen-Litauen, das hat man jetzt gehört durch die Teilung, hat tatsächlich schon viel mit diesem Zugriff ausländischer Mächte zu tun gehabt. Das ist jetzt erstmal nichts Neues. Und auch Preußen ist eine Macht, die in Warschau oder aus Sicht der Warschauer politischen, intellektuellen, aber auch ja, wirtschaftlichen Eliten natürlich bekannt ist. Ja, man kennt Preußen, man weiß, wie die ticken. Man kennt deren Staatsvorstellungen, man kennt deren Ordnungsvorstellungen und so weiter. Das ist keine total fremde Macht, im Gegenteil. Nichtsdestotrotz gibt es ganz wenige in Warschau zu diesem Zeitpunkt, die wirklich diese preußische Herrschaft, die sich dort jetzt ankündigt, wirklich umarmen, sagen wir mal, ja, und das wirklich aktiv begrüßen. Das ist eine sehr, sehr kleine Zahl. Die meisten sehen in der Herrschaft der Preußen tatsächlich einen starken Eingriff in ihre politische Selbstverwaltung, in ihre politische Unabhängigkeit, die sie aus Zeiten der Adelsrepublik noch kannten. Man muss sich immer klar machen, polnisch-litauische Adelsrepublik heißt eben Adelsrepublik, weil sie getragen wird von einem politischen Kollektiv einer oberen Adelsschicht und die sind eigentlich diejenigen, die tatsächlich die politische Entscheidung im Staat treffen. Und das tun sie jetzt nicht mehr. Ja, in einer absolutistischen Monarchie wie der preußischen spielt der Adel natürlich eine wichtige Rolle, aber eben nicht als politisch entscheidende Macht. Das ist eben der große Unterschied. Die preußischen Herrscher legen keinen Wert darauf, die polnischen Adligen in wirklich signifikanter Zahl zu integrieren in ihren Herrschaftsapparat. Das ist tatsächlich in Warschau weitgehend eine fremde Besatzungsmacht. So wird sie auch häufig empfunden von polnischer Seite. Das heißt, da kommen einige hundert zivile Beamte und ja, Juristen, Richter, so solche Leute, die dann quasi die Verwaltung regeln sollen, die eigentliche Administration der Stadt übernehmen, häufig auch wenig Ahnung davon eigentlich haben, kein Polnisch sprechen und so weiter. Und die weitaus größere Gruppe sind Angehörige der preußischen Armee, in der einige tausend Soldaten plus deren Angehörige tatsächlich sich befinden. Also das heißt, wir haben innerhalb von wenigen Monaten ein Zuzug in die Stadt von fast 10.000, 15.000 Menschen aus Preußen, die jetzt die Macht in dieser Stadt übernehmen und eben auch absichern sollen. Also Warschau, diese Warschauer Garnison, die dort einzieht, soll tatsächlich auch dafür zuständig sein, mögliche Aufstände, mögliche Widerstände auch zu brechen in der Umgebung von Warschau, also nicht nur für die Verteidigung Warschaus zuständig. Das ist eine hochgradig militarisierte preußische Herrschaft, ein Gesicht sozusagen sehr stark preußisch-militaristisch orientiert, was die meisten Menschen in der Stadt ablehnen. Die werden als fremde Herrscher wahrgenommen und so weiter. Und sie bringen tatsächlich viele neue Ideen mit, die viele auch abstoßen. Das Entscheidende für die, sage ich jetzt mal, nicht jüdische polnische Bevölkerung in Warschau ist eigentlich, dass Warschau seinen Hauptstadtstatus verliert und eben die politische Bedeutung, die es in Polen-Litauen hatte, was ich vorhin kurz erwähnt hatte, dass da kann man natürlich auch Geld verdienen mit diesen vielen wohlhabenden Menschen, die sich in der Stadt aufhalten, weil es eben die Residenz des Königs ist und weil es der Sitz des Parlaments ist, gibt es dort einfach eine Menge Konsum, es gibt Bedarf an Luxusgütern und so weiter. Das fällt jetzt auf einmal weg, denn Warschau ist keine Hauptstadt mehr, sondern lediglich eine von drei größeren Städten, die in denen eine Regionalregierung sich befindet, in dieser Provinz Südpreußen, wie sie genannt wird. Aber eben auch nicht mehr. Ja, Warschau hat quasi diesen besonderen Status nicht mehr. Das heißt, viele verlassen die Stadt, weil sie einfach keine ökonomische Notwendigkeit mehr sehen. Es gibt keinen Bedarf mehr für ihre Luxusgüter, für ihre Dienstleistungen, die sie anbieten können. Innerhalb von wenigen Jahren verliert die Stadt einige tausend EinwohnerInnen und wird tatsächlich zu einer, das wird häufig so beschrieben, zu einer leeren Stadt. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber das ist zumindest so die Wahrnehmung vieler, dass sich in der Stadt was ändert. Jetzt passiert aber unter den Preußen in Bezug auf die Juden was ganz Besonderes. Die Preußen entscheiden sich vor allem, das muss man wirklich unterstreichen, aus ökonomisch-steuerlichen Gründen, den Juden den Zutritt nach Warschau zu gewähren. Also dieses alte Mittel noch aus dem 16. Jahrhundert stammende antijüdische Siedlungsprivileg zu kippen, das quasi einfach aufzuheben und es den Juden zu ermöglichen, sich innerhalb der Stadtmauern dauerhaft niederzulassen. Das ist, muss man wirklich sagen, ein revolutionärer Gedanke. Das ist vollkommen, vollkommen neu und unterscheidet sich radikal von dem, wie es über Jahrhunderte lief. Das wirft natürlich auch die sozialen Interaktionen, die sozialen Beziehungen in der Stadt vollkommen durcheinander. Aus Sicht der katholisch-polnischen Bevölkerungsmehrheit entsteht der Eindruck, dass die Preußen eine einseitig pro-jüdische Politik betreiben, indem sie den Juden erlauben, jetzt in die Stadt zu kommen und natürlich aus Sicht der katholischen Polen den Wettbewerb jetzt erschweren. Ja, da gibt es jetzt quasi eine neue Konkurrenzgruppe, die jetzt dort kommt. Das heißt, es gibt aus Sicht der katholischen Bevölkerungsmehrheit eigentlich keinen Grund, sich darüber in irgendeiner Form zu freuen. Wie gesagt, die Juden sind für die meisten zu dem Zeitpunkt eigentlich Fremde, mit denen man relativ wenig zu tun hat und zu tun haben will, außerhalb von so sehr abgegrenzten Bereichen. Insofern entsteht dort jetzt plötzlich eine Situation, die für viele Menschen nichts Gutes verheißt und ein großes Konfliktpotenzial auch beinhaltet. Der Konflikt zwischen Polen und oder katholischen Polen und Juden in der Stadt eskaliert dann im Juni 1805 bei einer frohen Leichnamsprozession durch die Stadt. Fällt in der Nähe eines Wohnhauses, in dem mehrheitlich Juden wohnen, ein Stein auf diese Prozession. Es ist tatsächlich mit den verfügbaren Quellen nicht eindeutig zu klären, woher dieser Stein kam. Die meisten Historikerinnen und Historiker sind sich einig, dass der Stein vermutlich nicht von einem Juden geworfen wurde, aber das spielt erstmal keine Rolle, ob das wirklich so war. Das ist auf jeden Fall das, was die Menschen, die dort an dieser Prozession teilnahmen, an dieser katholischen Prozession, vermuteten. Und in der Reaktion darauf entwickelt sich eigentlich über mehrere Tage eine Gewalt, die ein Aufruhr, die auch bezeichnet wurde als Pogrom oder als vergessenes Pogrom, eben im Juni 1805 unter preußischer Herrschaft, gelingt es tatsächlich den Preußen erst nach 3-4 Tagen die aufgebrachte Menge dort quasi wieder einzufangen. Und dort, obwohl sie ja mit ihrer großen Garnison dort sind, also mit mehreren tausend Soldaten auch in der Stadt anwesend sind, schaffen sie es erstmal nicht, die Menge zu beruhigen. Dieses Pogrom besteht tatsächlich darin, dass über Tage hinweg jüdische Geschäfte und aber auch jüdische Menschen tatsächlich attackiert werden. Man weiß, wo die Menschen leben, man kennt ihre Geschäfte und so weiter. Es ist eine kleine Stadt ja trotz allem. Und das führt dazu, dass tatsächlich auch einige Menschen sterben, zu Tode kommen und sehr viel Eigentum natürlich vernichtet wird. Das Entscheidende ist in der Frage, warum ist das eigentlich passiert, kann man natürlich in dem Warschauer Fall sich dann jetzt berechtigterweise die Frage stellen, ob das nicht vielleicht tatsächlich was mit der Anwesenheit der Preußen zu tun hat. Es gab auch schon vorher Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung und noch zu Zeiten der Adelsrepublik, also ohne die Preußen. Und es gab auch danach welche nach den Preußen. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage der preußischen Herrschaft oder der preußischen konkreten Politik gegenüber der jüdischen Bevölkerung. Aber was man schon sehr stark hier sehen kann, ist, dass die die christliche Bevölkerung oder die katholische Bevölkerung in dem Moment sehr, sehr explizit eben die Juden als Konkurrenten, als wirtschaftliche Konkurrenten hier attackiert. Ja, also das Wohneigentum, die Läden und so weiter werden gezielt attackiert. Das ist das, was man zumindest sehr gut herleiten kann. Hier geht es darum, wirtschaftliche Konkurrenten auszuschalten. Und es geht auch darum, so hat es zumindest eine polnische Historikerin ausgedrückt, hier tatsächlich auch sowas wie politische Handlungsmacht zu beweisen oder zurückzuerkämpfen, regelrecht. Da ja die polnische Bevölkerung komplett ausgeschlossen ist von jeder Art der politischen Partizipation, sah sie, das ist eben eine Variante, quasi keine andere Möglichkeit, ihren Unmut auszudrücken gegenüber der preußischen Herrschaft, als eben ein gewalttätiges Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung, die ja, wie gesagt, so stark verbunden war als vermeintliche preußische Agenten sozusagen, als Profiteure preußischer Politik und so weiter, dementsprechend eben nichts Gutes für Polen und so weiter. Also da kamen verschiedene Ideen zusammen. Das sind alles Indizien, das ist schwer zu sagen, warum im Einzelfall tatsächlich dort Gewalt ausbrach und so weiter. Aber dieser Aspekt, dass es hier tatsächlich darum ging, wirtschaftliche Konkurrenz auszuschalten und eben politische Handlungsmacht zu beweisen angesichts einer faktischen politischen Ohnmacht, der scheint mir schon ziemlich überzeugend zu sein und deckt sich auch mit den Pogromen, die es auch noch in den späten Zeiten der Adelsrepublik gab, als es eben ähnliche Ideen gab, die politische Handlungsmacht ausdrücken zu wollen, indem man die Juden attackiert. Das Pogrom wird von 1805, vom Juni 1805, wird natürlich auch in den Quellen behandelt. Ja, es gibt die Quellen, mit denen ich arbeite, sind ganz stark aus der preußischen Feder. Die Preußen sehen dieses Pogrom sehr, sehr schnell als einen Angriff auf ihren Herrschaftsanspruch, auf ihren Anspruch, eine gewisse Ruhe in der Stadt zu haben, eine gewisse politische Ordnung und Stabilität zu schaffen und so weiter. So interpretieren die Preußen das sehr, sehr schnell. Deswegen sehen die das, die erkennen den antisemitischen Charakter dabei schon auf sehr, sehr wenig nur und konzentrieren sich stattdessen darauf, dass hier eben ihr Ordnungsanspruch, ihr Herrschaftsanspruch attackiert wurde. Und als solches versuchen sie das Pogrom dann auch zu unterbinden. Das ist das eine, das ist quasi die preußische Perspektive. Die jüdische Perspektive ist sehr, sehr, sehr schwach überliefert. Und was es dann eben noch gibt, ist die Perspektive von verschiedenen polnischen Zeitzeugen oder auch Chronisten, die das eben bemerken. Und einer davon ist ein polnischer Adliger, Tomasz Rubieński heißt er, der aus einer sehr wohlhabenden polnischen Adelsfamilie stammt, die auch schon in der Adelsrepublik beziehungsweise sein Vater auch schon in der Adelsrepublik sehr auf einem sehr hochrangigen Posten war und die sich aber mit den Preußen so im weitesten Sinne gut gestellt haben. Ja, also das ist quasi eines der wenigen Beispiele eigentlich, die wir auch haben, einer polnischen Adelsfamilie, die sich in der Zeit der preußischen Herrschaft nach der dritten Teilung relativ offen für diese Anbindung an Preußen ausspricht und eben diese neue preußische Herrschaft auch durchaus wohlwollend begleitet. Tomasz Rubieński ist einer der Söhne von diesem adligen Grafen, dann preußischen Grafen dann zu dieser Zeit, der mit 21 Jahren Zeuge wird dieses Pogroms und in der Stadt weilt und seine Beobachtungen in einem Brief schildert, den er dann zwei Tage später seiner Mutter schickt. Und was ich interessant fand damals an dieser Quelle, ist, dass er das tatsächlich als jüdische Tragödie bezeichnet und relativ empathisch hier erkennt, worum es hier geht. Ich kann das ja mal kurz vorlesen. In Warschau herrscht ein Aufruhr. Am Sonntag ging die Prozession durch die Stadt. Ein Jude warf ein paar Steine auf den Priester und verletzte den Mann, der den Baldachin trug. Der Pöbel war empört, stürmte in die Häuser, plünderte und demolierte alles, was sich dort befand, und schlug auf die Juden ein. Und das heißt, sie hätten sie sogar getötet. Von da an schlugen sie, wo immer sie einen Juden sahen, sofort mit Steinen und Stöcken auf ihn ein. Überall wurden Wachen aufgestellt, aber es half nichts. Der Pöbel versammelte sich weiter, schlug die Wachen und fügte den Juden weitere Verletzungen zu. Die Regimenter kamen vergeblich. Die Menge stürmte Pociejów, eine Gegend am Rande der heutigen Altstadt mit hoher jüdischer Bevölkerung, und plünderte mit aller Macht. Da kam die Kavallerie, das heißt die Reiter. Sie umstellten alle Straßen, sodass es unmöglich war, durchzukommen. Ich kam kaum nach Hause. Sie schafften Kanonen herbei, verteilten scharfe Munition an die Soldaten, aber es war verboten, zu den Waffen zu greifen, um den Aufruhr friedlich zu beenden. Heute war der Morgen ruhig, während am Abend der Pöbel sich bewaffnet auf den Weg machte, die gestern Verhafteten wieder zu befreien. Da alle Truppen bewaffnet sind, werden die Straßen von Reihen der Kavallerie und Infanterie abgeriegelt, sodass niemand mehr hinaus darf. Vom Klaschinski-Garten aus kam ich nicht durch, sondern musste den Gouverneur um eine Eskorte bitten und so kam ich, wenn auch spät, nach Hause. Tomasz Hubieński beschreibt hier, wie ich finde, sehr eindrücklich das Ausmaß der Gewalt, also die Tatsache, dass hier tatsächlich mehr oder weniger eigentlich grundlos auf jüdische Menschen eingeprügelt wurde und beschreibt auch den Versuch des preußischen Militärs, der preußischen Behörden, diese Gewalt in irgendeiner Form zu beenden und eben auch und unerfolgreich quasi und das ist, oder erfolglos. Und das ist tatsächlich eine, wie ich finde, doch sehr, 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 sehr interessante Schilderung, weil es nicht so sehr darum geht, wie vielleicht da herauszufinden, was hier eigentlich passiert, sondern tatsächlich, wie es auch wahrgenommen wird und dass jemand hier mit einer gewissen Empathie auch diese Situation beschreibt, ist eher selten tatsächlich auch in diesen Quellen.
Um diesen thematischen Block mit dem Judentum abzuschließen, hattest du auch noch vorgeschlagen, dass wir uns ein Fallbeispiel raussuchen, und zwar einen Mann namens Samuel Frenkel. Was kannst du von dem erzählen?
Samuel Frenkel ist eine aus meiner Sicht hochinteressante Person, weil er eine besondere Geschichte eigentlich hat. Er ist gebürtiger Berliner, in den 1770ern geboren in Berlin, in eine damals schon auch sehr wohlhabende Berliner jüdische Familie, die wiederum selber Wurzeln in Wien hat und zum Ende des 17. Jahrhunderts nach Wien gekommen war. Sein Urgroßvater war Mitbegründer der jüdischen Gemeinde Berlins und das ist ungefähr das Level, auf dem wir uns befinden. Also eine wichtige jüdische Familie, aus der er stammt. Dementsprechend soll aus dem Jungen auch was werden und die Familie beschließt Ende des 18. Jahrhunderts, ihn im Bereich des Bankwesens auszubilden. Er macht quasi eine Art Lehre bei einem befreundeten Bankier in Berlin. Und diese Berliner Bankiersfamilie beschließt, eine Filiale zu eröffnen in Warschau. Und jetzt ist das tatsächlich das Interessante dabei, dass diese Möglichkeit in Warschau eine sozusagen wirtschaftliche Expansion zu betreiben, der eigenen Bank, des eigenen Bankwesens, des eigenen Bankhauses, ist erst durch die Teilung entstanden. Es gab quasi im Zuge der zweiten Teilung 1793 eine große Wirtschaftskrise und Bankenkrise in Polen, bei der im Grunde alle bestehenden Banken zusammenbrachen. Die Möglichkeit hat sich jetzt eben gegeben für verschiedene europäische Banken, aber eben auch sehr viele preußische Banken. Das hat einfach was auch mit der Nähe zu Warschau zu tun, zwischen Preußen und Warschau, dort in diese Lücke zu springen. Das heißt, das Unternehmen, die Bank, bei der junge Frenkel eine Ausbildung absolviert, entscheidet sich in Warschau, nach Warschau zu expandieren und will das mit Hilfe von Frenkel machen. Zugleich ist zu dem Zeitpunkt in wohlhabenden jüdischen Familien der Gedanke sehr verbreitet, dass man den eigenen Nachwuchs versucht, möglichst europäisch zu verheiraten. Das heißt, oder wenn dann zumindest in andere Städte. Die Idee ist tatsächlich auch hier, ein größeres Netzwerk zu schaffen und eben auch wirtschaftlich ein bisschen unabhängiger zu sein. Frenkel wird verheiratet aus dieser Idee heraus mit der Tochter des wohlhabendsten jüdischen Unternehmers von Warschau. Schmuel Zbytkowa heißt er. Der sein Geld vor allem durch Armeelieferungen und sowas, also für Ausstattung für die Armee in Polen verdient hatte und so weiter. Und dessen Tochter, wenn man so will, eine sehr gute Partie zu diesem Zeitpunkt ist. Frenkel eigentlich als Berliner Jude quasi ist da fast an untergeordneter Stelle. Und Frenkel kommt auf jeden Fall nach Warschau, heiratet Atalia Zbytkowa und gründet eine Familie dort und so weiter und lebt in dieser preußischen Zeit jetzt eigentlich erstmal relativ unauffällig dort. Er versucht, sich zu integrieren in das Warschauer Leben, nimmt teil an bestimmten gesellschaftlichen Veranstaltungen und so weiter. Das wird, also er wird Teil dieser Community in der Stadt, wenn man so will, der High Society. Das merkt man schon ein bisschen, aber er ist als Jude dort nichtsdestotrotz und das gerade auch als preußischer Jude immer noch ein bisschen fremd. Das wird sich auch nicht ändern, bis Napoleons Armee Warschau erreicht und die Preußen vertreibt. Das ist dann im Jahr 1806 und als dieses Jahrzehnt preußischer Herrschaft endet und Frenkel sich entschließt, zum Katholizismus zu konvertieren. Das ist eine verbreitete Praxis, auch unter preußischen Juden in Berlin und auch in anderen Teilen Preußens, um eben die Restriktionen, die Diskriminierung, die sie als Juden erfahren, zu umgehen. Es ist schwer zu sagen, wie eng Frenkels Verhältnis zum Katholizismus wirklich war und so weiter. Deswegen muss man sich erstmal jetzt den Fakt sich angucken, dass er konvertiert ist und eben in der begründeten Annahme, dass es tatsächlich, dass er diesen Schritt gegangen ist, um zu vermeiden, dass er aus der Stadt verwiesen wird als preußischer Jude. Und er bleibt den Rest seines Lebens, und das sind dann noch fast 30 Jahre, in Warschau. Und es gelingt ihm tatsächlich erst unter diesen neuen Voraussetzungen, also den nach dem Ende der preußischen Herrschaft im Herzogtum Warschau, einem napoleonischen Satellitenstaat, wenn man so will, aber eben unter polnischer Regierungsgewalt, gelingt es ihm eigentlich erst dann, sein eigenes Bankhaus zu gründen und es zu einem gewissen Wohlstand zu bringen, vor allem eben auch im Handel mit der Armee. Das Herzogtum Warschau, eben weil es der östlichste Vorposten des napoleonischen Großreiches ist, hat eine riesige Armee, ein für Verhältnis des Landes quasi sehr, sehr große Armee, die dort im Land steht und versorgt werden muss, ausgestattet werden muss und so weiter. Und das ist eben unter anderem auch Frenkels Aufgabe. Das heißt, damit lässt sich gut Geld verdienen. Er bringt es eben zu einem gewissen Wohlstand, und auch nachdem dieser Krieg oder nachdem dieses napoleonische Intermezzo dann vorbei ist und die Russen dann kommen für knapp 100 Jahre und diese Stadt Warschau Teil des russländischen Imperiums wird, ist Frenkel immer noch da, hat immer noch ein größeres Vermögen, um zu investieren, und wird eigentlich zu einem der Pioniere der polnischen Industrialisierung. Er hat eine große Textilfabrik in der Stadt und steigt immer mehr ein in ja, auch die Finanzierung von industriellen Großprojekten und so weiter. Also er hat, wenn man so will, eine gewisse Schlüsselrolle für die Warschauer, aber eben auch für die polnische Wirtschaft in dieser Zeit. Ich fand interessant an ihm, dass er als Berliner dorthin kommt. Ja, er ist quasi ein Berliner Jude, und er stirbt dann 1833 als polnischer Katholik. Ich fand das eine... man kann sagen, es ist eine besondere Geschichte, aber es ist gar nicht so ungewöhnlich, weil viele preußische Juden wie er in die Stadt kommen und tatsächlich es geschafft haben, die lokale Wirtschaftslandschaft zu prägen. Das, gerade wenn man sich eben natürlich das Bankenwesen anguckt, dabei eben auch bestimmte Kaufmänner, bestimmte Handelshäuser und so weiter, die dann von preußischen Juden geprägt wurden, die aber fast alle konvertierten. Und in irgendeiner Form auch sich, das könnte man jetzt vereinfacht sagen, auch polonisierten und dann vielleicht deren Kinder und Nachkommen zwar noch diesen deutsch klingenden Namen trugen, aber die im Grunde eigentlich selber mit Deutschland oder mit Preußen oder der deutschen Sprache auch relativ wenig zu tun hatten. Da, insofern ist er auch durchaus symptomatisch für eine vielleicht relativ kleine Gruppe, aber doch eine signifikant einflussreiche Gruppe von Menschen in der Stadt, die ich einfach wahnsinnig, wahnsinnig interessant fand zu erzählen. Und Samuel Frenkel ist trotz seiner herausragenden wirtschaftlichen Bedeutung oder Bedeutung für die polnische Wirtschaft, das ist unumstritten, selbst auch in der polnischen Geschichtsschreibung, trotzdem noch eine große Unbekannte. Also mir ist es zum Beispiel bisher immer noch nicht gelungen, ein Porträt von ihm zu finden. Und ich weiß nicht, wie er aussah. Das spricht dafür, dass es ja, ohne Bilder gibt es keine Erinnerung. Und während andere große Industrielle in der Warschauer Geschichte Straßennamen erhalten oder deren Porträts im Städtischen Museum hängen, fehlt all das bei Samuel Frenkel. Und das müsste man eigentlich ändern.
Wir haben jetzt sehr viel über das Thema Juden und Katholiken in Warschau gesprochen. Du hast aber, oder wir haben am Anfang gesagt, Warschau müssen wir damals verstehen als eine multiethnische Stadt, was ja auch nochmal was anderes ist als eine internationale Stadt, weil, du hast es auch angesprochen, die Idee der Nation war ja auch noch nicht so verbreitet gewesen. Also neben den Kategorien polnisch-katholisch und jüdisch, welche Gruppen haben wir denn noch, die Warschau zu einer multiethnischen Stadt machen?
Der Begriff multiethnisch bereitet mir selber ehrlich gesagt ein wenig Bauchschmerzen. Dafür muss ich vielleicht kurz ausholen. Das hat tatsächlich damit zu tun, dass ich versuche, das machen aber auch viele andere Historikerinnen und Historiker, die versuchen diese, ich nenne es jetzt mal einfach Vielfalt, Pluralität in Worte zu fassen, die wir heute nutzen, die wir heute vielleicht kennen aus der Sozialwissenschaft und so weiter, die aber wir versuchen zu übertragen auf eine Situation des späten 18. Jahrhunderts. Und was ich ausdrücken will mit dem Begriff multiethnisch, ist tatsächlich so eine Art Sammelbegriff für eine Gesellschaft oder eine Stadtbevölkerung, die ständisch funktioniert, die ständisch unterteilt ist, ja, wo quasi Adel, Klerus, Bauern und Bürger erstmal voneinander quasi systematisch getrennt sind oder zumindest unterschiedlich funktionieren und dass diese ständische funktionale Trennung auch weiterhin funktioniert. Und zugleich haben wir es aber mit einer großen sprachlichen Vielfalt zu tun. In Warschau leben deutschsprachige Einwanderer, französische Einwanderer, italienische Einwanderer in kleinerer Zahl, auch einige aus dem britischen Empire. Armenier leben in der Stadt, die Juden sprechen zum Teil Jiddisch. Das heißt, es gibt einige russische Kaufleute zum Beispiel in der Stadt und so weiter. Und das heißt, das ist eine sprachliche Vielfalt, aber eben auch eine konfessionelle Vielfalt. Die deutschsprachigen Einwanderer in der Stadt sind überwiegend Protestanten, auch einige Katholiken, aber überwiegend Protestanten in ihrer eigenen Kirchen. Die Kombination aus Konfession und Sprache ist ja auch sehr deutlich. Die Juden haben ihre eigenen Synagogen. Natürlich gibt es die großen katholischen Kirchen und so weiter. Das heißt, wir haben neben dieser sprachlichen und konfessionellen Vielfalt eben auch so etwas wie, ja, und der ständischen Vielfalt eben auch sowas wie vielleicht in einer kulturellen, also diese deutschsprachigen Protestanten haben vielleicht mit den deutschsprachigen Katholiken zum Teil weniger zu tun als mit polnischen Protestanten, die es ja auch gibt in der Stadt und so weiter. Ja, also das funktioniert, also wie man sich zusammentut, was eigentlich als eigen und fremd oder als bekannt und unbekannt jeweils definiert wird, ist zum Teil sehr, sehr verschieden von dem, wie wir das vielleicht heute uns vorstellen würden. Und multiethnisch, wenn man das als multiethnische Bevölkerung beschreibt, ist lediglich der Versuch, diese Vielfalt in irgendeiner Form zuzuordnen. Ja, also dass quasi Sprache, Konfession oder eben auch Herkunft, also geografische Herkunft, kommt man von der Stadt oder kommt man auch vom Land, kommt man aus dem Ausland und so weiter, dass das natürlich sich irgendwie auswirkt auf das Zusammenleben im Alltag. Das ist der Versuch darin auszudrücken mit diesem Begriff. Aber ich muss zugeben, er ist unvollständig, ja. Und multiethnisch ist nicht unbedingt besser. Man könnte tatsächlich vielleicht auch multikulturell oder so sagen, aber das klingt auch sehr stark nach der Gegenwart und nicht so sehr nach dem frühen 19. Jahrhundert. Also es ist eine Herausforderung begrifflicher Natur. Aber worum es geht, ist tatsächlich zu sagen, Warschau ist eine Stadt, die eine sehr, sehr diverse Bevölkerung tatsächlich beheimatet und diese diverse Bevölkerung macht das aus meiner Sicht eigentlich auch so interessant für die Gegenwart oder für vielleicht auch für mich als Mensch des Jahres 2025 und hoffentlich auch für die Menschen, die dieses Buch irgendwann mal lesen werden, dass man eigentlich auch etwas ableiten kann darüber, wie Vielfalt ja im Alltag vielleicht funktioniert, vielleicht auch nicht funktioniert hat natürlich. Das gehört natürlich genauso dazu, aber das ist eigentlich auch das, was mich daran reizt, dass diese trotz aller Unterschiede, trotz aller Verschiedenheit in Bezug auf das politische Denken, auf Vorstellungen von Gemeinschaft und sowas, von denen wir uns natürlich radikal unterscheiden, 200 Jahre später, es trotzdem sowas gibt wie Vorstellung darüber, dass man auch befreundet sein kann mit einem protestantischen Deutschen, obwohl man selber polnischer Katholik ist. Ja, oder ein polnischer Jude oder was auch immer sozusagen, dass es gibt diese Kontakte, es gibt diese Alltäglichkeit, diese Normalität des Kontaktes in der Großstadt. Und ich glaube, das macht das bei allen Konflikten, die es natürlich auch gab, irgendwie auch sehr modern.
Ja, wir haben ja wirklich in beide Richtungen, was wir hatten, in unserer letzten Folge ja auch angesprochen, diese Freimaurerlogen, die auch wirklich gegründet wurden mit dieser Idee der Versöhnung der, es hieß damals Germanen und Sarmaten, also der Deutschen und der Polen. Andererseits durften die Juden da nicht mitmachen. Und dann haben wir bei dem Vermutung, dass ein Jude eine Fronleichnamsprozession angegriffen hat, ein Pogrom. Also es gibt Versöhnungen, es gibt Kontakte, es gibt auf der anderen Seite aber auch Ablehnung und Gewalt. Also in dieser multiethnischen Stadt haben wir die gesamte Bandbreite der zwischenmenschlichen Interaktion.
Ja, definitiv. Das finde ich auch wichtig zu beschreiben in diesem Buch, weil wir eben, oder das ist zumindest mein Eindruck aus der Forschungsliteratur, es wirklich mit einem sehr, sehr stark Konflikt behafteten Blick zu tun haben. Ja, das ist sozusagen, wie stellt man sich dieses Zusammenleben vor? Und was ich vorhin schon kurz meinte, natürlich ist das aus gerade auch aus deutscher Sicht kann man das, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, sehr, sehr schwer, sich, naja, neutral, vorurteilsfrei oder wie auch immer mit der Frage zu beschäftigen, na, wie lebten denn eigentlich die Preußen und die Polen und die Juden und so weiter in Warschau zusammen, ohne dabei gleichzeitig an die Zerstörung Warschaus nach dem Zweiten Weltkrieg zu denken, was quasi ja die Nachfahren dieser preußischen Besatzer quasi auch ausgelöst haben. Also das ist natürlich nicht einfach, ja, sich diese Fragen zu stellen. Und ich will auch nicht den Eindruck vermitteln, dass wir es hier quasi mit einer heilen Welt zu tun haben, in der ja es eine schöne Glaubenssprach und generationsübergreifende Freundschaft und so weiter gibt. Das ist nicht das Anliegen. Aber wir dürfen auch aus meiner Sicht nicht nur die Konflikte hier tatsächlich hervorholen. Das wäre nur ein Ausschnitt aus der sozialen Wirklichkeit. Und was man könnte, das ist, deswegen habe ich auch Frenkel so stark hervorgehoben, man kann die Karriere, den Lebensweg von Samuel Frenkel in Warschau nicht verstehen, wenn man nur sich Warschau als einen Raum von multiethnischen Konflikten vorstellt. Denn Leute wie Frenkel, und ich habe gesagt, er ist einer repräsentativ, also durchaus ein Beispiel für eine größere Gruppe auch, die es in Warschau gibt, von deutschsprachigen jüdischen Zuwanderern, deren Familien und so weiter, das sind schon viele Leute, also jemand wie Frenkel musste über seine jahrzehntelange Karriere nicht nur verschiedene Sprachen beherrschen und jeweils immer mit den neuen Machthabern kommunizieren können, sondern er musste eben auch, wenn man so will, das könnte man vielleicht sagen, das soziale Kapital, das kulturelle Kapital mitbringen, um unter den neuen Bedingungen, jeweils neuen Bedingungen der Herrschaft, neuen Herrschaftsstrukturen auch weiterhin Zugang zu haben zur wirtschaftlichen Teilhabe. Ja, also quasi sein Geschäft weiter zu betreiben, weiterhin jemand zu sein, den die Regierung anfragt, wenn es darum geht, größere Kredite im Ausland zu besorgen und so weiter. Das funktioniert doch nur, wenn man Teil einer politischen Elite, Zugang vielleicht zu einer politischen Elite über Jahre und Jahrzehnte eigentlich bewahrt. Und solche Fälle haben mir eben auch gezeigt, dass es wenig sinnvoll ist, sich, wie gesagt, nur auf Konflikte zu beschränken, sondern wir zumindest etwas dem gegenübersetzen müssen, was man im besten Fall vielleicht eine gewisse Kooperation einfach nennen kann. Ja, also sehr bewusst eben diesen Begriff, der nicht unbedingt der Interessen voraussetzt. Ja, zwei Leute kommen zusammen, weil sie Interessen verfolgen. Das können gemeinsame Interessen sein, aber sie müssen deswegen noch lange nicht die besten Freunde sein. Ich glaube, dass dieser Blick wichtig ist, um zu verstehen, wie eine multiethnische Bevölkerung miteinander im Alltag zurechtkommt und warum sie das auch über so lange Zeit tut. Das ist aus meiner Sicht die Herausforderung, aber auch das Spannende an der Geschichte Warschaus in dieser Zeit.
Den nächsten Umbruch nach der dritten polnischen Teilung hattest du schon angesprochen. 10 Jahre später kommt Napoleon um die Ecke und die preußische Herrschaft in Warschau endet. Mit Napoleon, was bleibt gleich? Was wird anders für die multiethnische, für die diverse interkulturelle Stadt Warschau?
Als die napoleonische Armee nach Warschau kommt, das ist im Oktober und November 1806 der Fall, also die Stadt wird übergeben an die französische Armee im November 1806, haben wir es erstmal mit einer französischen Besatzungsherrschaft zu tun. Interessanterweise wird sie häufig von den Zeitgenossen nicht als Besatzung wahrgenommen, anders als die Herrschaft der Preußen 10 Jahre zuvor, sondern als eine Art, ja, eine Militärverwaltung. Das ist es natürlich, eine Militärverwaltung eines Befreiers. So wird das ganz häufig wahrgenommen. Die Angehörigen der französischen Armee und dann später auch Napoleon, als er dann in Warschau dann auch eintrifft, werden frenetisch gefeiert und bejubelt als tatsächlich Befreier. Napoleon wird von einem großen Teil des polnischen Adels, der polnischen Elite tatsächlich auch immer als quasi gottgleiche Figur des Befreiers auch beschrieben, angehimmelt und natürlich nicht ganz ohne eigensinnige Interessen. Tatsächlich will man auch ihn dazu anregen, doch diese polnische Unabhängigkeit, staatliche Unabhängigkeit möglichst wieder den Polen zurückzugeben, was er dann später nicht tut. Sondern es gibt dann halt nur dieses sogenannte Herzogtum Warschau, was regiert wird vom sächsischen König. Das hat mit den alten sächsisch-polnischen Verbindungen zu tun und auch schon, dass die Verfassung, die 1791, die polnische Verfassung, die damals nicht umgesetzt wurde, aber die damals vorgesehen hatte, dass der polnische Königsthron in Erbfolge an das Geschlecht der Wettiner, der sächsischen Wettiner übergeben werden sollte und so weiter. Deswegen, die Idee war jetzt nicht völlig fremd und so, aber es ist ein sehr, sehr ungewöhnliches Konstrukt auf jeden Fall. Es gibt also keinen polnischen Staat, sondern nur das Herzogtum Warschau. Aber immerhin ist es so etwas wie eine Vorstufe, so wird es wahrgenommen, für einen polnischen Staat, vielleicht ein Zwischenschritt auf dem Weg zur vollständigen Rückerlangung dieser polnischen Unabhängigkeit. So wird es eben von den Zeitgenossen gesehen. Und deswegen jubelt man Napoleon zu, weil man ihn als Gehilfen auf diesem Weg versteht. Für die Stadtbevölkerung Warschaus bedeutet allerdings diese Präsenz der französischen Truppen erstmal eine riesige wirtschaftliche und auch ja alltägliche Herausforderung, weil wir es innerhalb von wenigen Tagen eigentlich mit der Ankunft von mehreren tausend Soldaten zu tun haben. Und die napoleonischen Truppen pflegen diese Praxis, dass sie sich immer von dem ernähren, was das Land, in dem sie sich gerade aufhalten, ihnen so zu bieten hat und so weiter. Das heißt, dieser polnische Staat, dieses junge Herzogtum Warschau, was zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so heißt, sondern erstmal nur quasi das von den Preußen besetzte Gebiet ist, muss dafür sorgen, diese Tausenden von französischen Soldaten oder Angehörigen der französischen Armee, sind ja nicht alles Franzosen, zu versorgen, unterzubringen, zu ernähren, die Pferde zu füttern und so weiter. Also da ist eine riesige Herausforderung für dieses Land. Zugleich, das ist ein wichtiger Punkt, und ich habe das kurz erwähnt, bei Frenkel muss diese Armee natürlich auch, also weil sie versorgt werden muss und weil eben die polnische Armee auch entsteht, also quasi die Polen vor Ort werden integriert in diese napoleonische Armee und so weiter, und die brauchen Uniformen, die brauchen Waffen, die brauchen Munition und so weiter, und das alles muss angeschafft werden, und dafür braucht man Menschen wie Samuel Frenkel und eben auch andere, die diese Vermittlungsarbeit, den Einkauf, den Vertrieb und so weiter für die polnische Armee dann auch lösen. Das heißt, viele profitieren, oder nicht viele, eigentlich sind es relativ wenige, aber einige Dutzend Personen in Warschau profitieren massiv von dieser militärisch-politischen Veränderung, werden dadurch reich und verdienen eine Menge Geld, während die Warschauer Bevölkerung im Allgemeinen tatsächlich eher darunter leidet. Also das hat auch viel mit der veränderten Wirtschaftssituation des Herzogtums zu tun, deren Staatshaushalt auch zu fast 90% Ausgaben für das Militär beinhaltet und so weiter. Das heißt, es bleibt auch kaum Geld übrig eigentlich. Napoleon verhängt eine Kontinentalsperre nach Großbritannien. Das heißt, das polnische Getreide, was eigentlich so, oder andere landwirtschaftliche Erzeugnisse, was über Jahrhunderte einen gewissen Wohlstand für die polnisch-litauische Adelsrepublik garantiert hat, bricht weg. Ja, weil das Getreide nicht mehr nach Großbritannien, den größten Abnehmer, verkauft werden darf und so weiter. Das heißt, das, was Polen eigentlich hat, nämlich vor allem zu diesem Zeitpunkt Getreide und andere landwirtschaftliche Produkte, bringen kein Geld mehr ein. Also es ist wenig Bargeld im Umlauf, es ist wenig wirtschaftliche Perspektive da. Es dauert noch ein bisschen, bis sich sowas wie in die Industrie in Polen entwickeln wird. Und das wird nicht passieren mehr im Herzogtum, sondern erst danach im Königreich Polen, im russischen Königreich Polen. Das heißt, für viele Leute bedeutet es einen wirtschaftlichen Abstieg, zum Teil wirklich große Verzweiflung, wie man überhaupt über die Runden kommen soll. Für einige wenige, es ist eine Zeit des großen Profits, des großen Gewinnzuwachses und so weiter. Für die, was wir schon erwähnt haben, die jüdische Bevölkerung, ist es keine besonders gute Zeit, denn zwar verspricht eigentlich die Verfassung des Herzogtums Warschau, die also stark natürlich auch anderen napoleonischen Verfassungen angegliedert ist, aber eben durchaus auch einen Kompromiss darstellt zu so polnischen Traditionen, Verfassungstraditionen und politischen Traditionen, sagt eigentlich zu, dass alle Bürger, alle Menschen im Land gleich behandelt werden. Das würde eigentlich natürlich auch bedeuten, dass die Juden gleich behandelt werden. Es gibt aber ein Jahr, nachdem die Verfassung eigentlich in Kraft trat, schon ein königliches Dekret, was den Sonderstatus der Juden formuliert und den vermeintlichen Sonderstatus und eben die Juden ausschließt von dieser Gleichberechtigung. Daran ändert sich auch bis zum Ende des Herzogtums nicht mehr viel. Im Gegenteil, die schon länger in der Schublade liegenden Pläne, auch doch eigentlich hatten das die Preußen als Antwort auf das Pogrom übrigens formuliert, dass sie so die Juden tatsächlich ein bisschen stärker abtrennen wollen oder separieren wollen in der Stadt Warschau, also quasi sowas wie ein jüdisches Viertel einrichten wollen, jüdische Straßen und so weiter, die, damit die Menschen nicht mehr so doll zusammenleben, um auf diese Weise vielleicht mögliche Konflikte im Alltag auch ein bisschen zu entschärfen. Aber de facto ist es natürlich eine Ghettoisierung. Diese Idee konnten die Preußen nicht mehr umsetzen aufgrund des Machtwechsels zu den Franzosen. Und im Herzogtum Warschau, also eine polnische Regierung, ein polnischer Bürgermeister und so weiter, da setzt sich diese Idee durch und es gibt ein sogenanntes jüdisches Revier, wird es dann genannt, aber man kann es auch Viertel nennen oder Ghetto, das ist eigentlich nicht großartig was anderes. Auch das wird nicht konsequent durchgesetzt, dazu fehlt die Zeit, dazu fehlen die Ressourcen zu dem Zeitpunkt und so weiter, aber es gibt eine Tendenz, nämlich eben die Juden in bestimmte Teile der Stadt vorrangig anzusiedeln und ihnen damit natürlich auch einen Sonderstatus zuzuweisen und diesen Sonderstatus auch zu zementieren. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine Zeit, die der Extreme, könnte man wahrscheinlich sagen, für die jeweiligen Bevölkerungsgruppen, von denen eben tatsächlich einige profitieren, einige werden in Ruhe gelassen, einige haben große Schwierigkeiten und so weiter. Also es verstärkt eher noch die Last, das Erbe quasi dieser ganzen Konflikte wird dann eben in diese Zeit des Wiener Kongresses und des sich gründenden Königreich Polens dann übernommen und so weiter. Und das ist eine große Erblast, die er dann auch die Beziehung der Gruppen untereinander in den nächsten Jahrzehnten dann beschäftigen sollte.
Und zum Abschluss würde ich gerne noch diese letzten Jahrzehnte zumindest kursorisch aber anreißen. Nach dem Wiener Kongress, hast du schon erwähnt, kommt eine etwa 100-jährige russische Herrschaft, bevor dann im Nachgang des Ersten Weltkriegs ein erneutes unabhängiges Polen entsteht, zum ersten Mal seit der dritten polnischen Teilung. Wie vergeht dieses Jahrhundert für Warschau und wie ändert sich es dann nochmal in dem neuen polnischen Warschau, bevor dann all das passiert, was wir kennen nach 1939, nach der deutschen Eroberung Polens und Warschaus?
Ich versuche das mal in wenigen Sätzen auch auszudrücken. Es ist eine spannende Zeit tatsächlich für Warschau. Warschau wird, das ist vielleicht das Entscheidende tatsächlich jetzt, nachdem es jahrhundertelang polnische Residenzstadt war, Residenz des polnischen Königs und ein Jahrzehnt preußisch war und jetzt ungefähr 6-7 Jahre zum napoleonischen Großreich gehörte, wird es jetzt Teil des russischen Imperiums. Es wird Hauptstadt eines neu gegründeten Königreich Polens. Das Gebiet dieses Königreich Polens ist nur etwas größer als das des Herzogtums. Also das ist gar kein besonders großer Staat. Das Entscheidende ist, zumindest in den ersten knapp 15 Jahren seiner Existenz, also seit 1815, ist dieses Königreich Polen ein, könnte man sagen, relativ unabhängiges Gebilde innerhalb des russischen Imperiums. Ja, das ist quasi offiziell, auch das bekommt eine eigene Verfassung und so weiter. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Das russländische Reich hat natürlich keine Verfassung zu diesem Zeitpunkt und so weiter. Der Zar lässt sich die eigene Macht dort nicht durch eine Verfassung diktieren und so weiter. Das ist eben im Königreich Polen anders, weil man einen gewissen Kompromiss auch mit den polnischen Eliten sucht und so weiter. Und die haben eben natürlich diese Verfassungserfahrung und so weiter. Das ist alles ein bisschen anders und ein sehr besonderes Verhältnis. Für Warschau ist das eigentlich eine Zeit, zumindest im Rückblick wissen wir das, einer gewissen Stabilität. Denn diese russische Herrschaft wird tatsächlich bis zum Ersten Weltkrieg dauern, wird im Ersten Weltkrieg unterbrochen durch eine kurze deutsche Herrschaft und beendet dann tatsächlich diese über 120 Jahre währende polnische Teilungszeit mit der Gründung der Zweiten Polnischen Republik im November 1918 und dann wird Warschau endlich wieder Hauptstadt eines polnischen unabhängigen Staates. Für die Bevölkerung Warschaus ist das eigentlich, oder dieses 19. Jahrhundert, wenn man es jetzt mal so das lange 19. Jahrhundert von 1815 vielleicht bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 mal betrachtet, ist das eigentlich eine Zeit, in der Warschau ebenso wie andere europäische Großstädte mit Trends und Entwicklungen konfrontiert ist, die wir eben tatsächlich in London, in Paris, in Berlin und andernorts auch sehen. Ja, es ist eine Stadt mit des extremen Bevölkerungszuwachses. Innerhalb von einem Jahrhundert wächst diese Stadt von knapp 100.000 Menschen eben auf fast 1 Million. Und natürlich, sie wächst geografisch, sie expandiert in alle Richtungen, die Häuser werden immer höher, sie werden quasi dichter, also das gibt quasi hygienische Probleme, es gibt ja immer mehr Konflikte natürlich auch im Alltag um Zugänge zu Bildung, um Wohlstand und Ähnliches und so weiter. Aber damit ist Warschau eigentlich im Trend der europäischen Geschichte und das ist nichts Ungewöhnliches mehr. Die russische Herrschaft, das ist wichtig nach dieser, wie gesagt, nach dieser Erfahrung von, im Grunde sind das ja nur ein, zwei Generationen, mit denen wir es hier zu tun haben, die Menschen, die 1815 die Ausrufung des Königreichs Polens unter russischer Herrschaft erfahren haben, sogar noch, wenn sie ein bisschen älter sind, noch Erinnerungen an den polnischen König. Ja, das ist quasi gar nicht so lange her. Und innerhalb von 20 Jahren erleben sie jetzt schon den vierten Herrscher, der über Warschau ja seine Herrschaft ausübt. Und das ist tatsächlich im Rückblick jetzt der Beginn einer gewissen Stabilität. Für die jüdische Bevölkerung geht hier vieles weiter, was wir auch schon angesprochen haben. Also tatsächlich wird es im Königreich Polen dann in Warschau auch ein jüdisches Viertel eingerichtet. Und das ist dann tatsächlich auch mehr oder weniger die Region, die wir dann auch später kennen im Zweiten Weltkrieg unter der deutschen Besatzung, die dann, auf der das Warschauer Ghetto errichtet wird. Das sind tatsächlich dass diese Gebiete jüdisch sind, mehrheitlich jüdisch besiedelt sind und so weiter, hat tatsächlich den Ursprung dann im frühen Königreich Polen, beziehungsweise eben in der Zeit davor, als man diese Idee eines jüdischen Viertels schon auch denkt und die dann im Königreich umgesetzt wird. Zugleich ist es eben eine Zeit, das ist entscheidend immer wieder, finde ich, auch zu betonen, dass eben diese preußische Entscheidung, das Ansiedlungsverbot aufzuheben für die Juden und den Juden die Möglichkeit zu geben, sich in der Stadt dauerhaft niederzulassen, eben auch dazu führte, dass Warschau überhaupt eine signifikant jüdische Stadt wurde. Und es im Laufe des 19. Jahrhunderts tatsächlich so weit, die jüdische Bevölkerung so weit anwuchs, dass sie ein Drittel der Stadtbevölkerung ausmachte. Das heißt also Ende des 19. Jahrhunderts sind das ungefähr 300.000 Menschen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren es noch keine 10.000. Ja, das ist quasi, das ist eine verhältnismäßig große Zuwachsrate. Das prägt natürlich auch diese Stadt. Und die deutschsprachige Bevölkerung, die zum Teil sozusagen in ostpreußischer Zeit eingewandert ist oder eben auch schon vorher und so weiter, ist überwiegend polonisiert, sprachlich polonisiert, kulturell polonisiert, kämpft in den verschiedenen polnischen nationalen Aufständen gegen die russische Herrschaft und so weiter. Also hat quasi mit diesem deutschen Erbe eigentlich relativ wenig zu tun, bis auf manchmal gewisse sprachliche Verbindungen und so weiter, aber ist im weitesten Sinne wird im 19. Jahrhundert Teil dieses spezifischen Warschauer Nationalismus dann auch oder Patriotismus gegenüber Polen. Insofern ist das ein spannendes Jahrhundert, eine Stadt, die aber eben, das finde ich wichtig zu betonen, tatsächlich sehr, sehr stark in Bahnen sich entwickelt, die natürlich sehr stark europäisch geprägt sind, aber die eben auch davon geprägt sind, dass diese verschiedenen europäischen Mächte, wir haben die Teilung angesprochen, wir haben die preußische Herrschaft angesprochen, die napoleonische Herrschaft, die russische, das sind alles europäische Einflüsse, die Warschau prägen und die das 19. Jahrhundert ganz stark auch vorbestimmen und Entwicklungen, die dann zwar spezifisch in Warschau laufen, aber ihren Ursprung häufig eben nicht in Warschau haben, lassen sich dort beobachten und das macht Warschau aus meiner Sicht auch aus einer größeren europäischen Geschichtsperspektive zu einem spannenden Untersuchungsgegenstand.
Sieht man denn diese Spuren heute noch im Warschauer Stadtbild? Natürlich im Hinterkopf immer wissend, dass Warschau im Zweiten Weltkrieg stark zerstört wurde. Oder andererseits gefragt, wird denn in Polen, in Warschau, an diesen Aspekt der polnischen Geschichte, dieser Multiethnizität Warschaus erinnert aktiv?
Es gibt tatsächlich seit einigen Jahrzehnten in Warschau, soweit ich das beobachten kann zumindest, schon das Bedürfnis und auch das Bestreben, das multiethnische Erbe Warschaus zu erforschen und auch sichtbar zu machen. Also das beschränkt sich tatsächlich nicht nur auf die jüdische Bevölkerung, sondern tatsächlich auch sehr, sehr stark auf die deutschsprachige Bevölkerung. Da gab es Ausstellungen, da gab es Publikationen, Podcasts und so weiter, Ähnliches, die sich eigentlich damit beschäftigt haben, dass Warschau eben nicht nur eine polnische Stadt ist oder auch nicht nur war, ja, oder eine Stadt, in der nicht nur polnisch gesprochen wurde, in der man nicht nur katholisch betete und so weiter. Also das sind Aspekte, die besonders eben in den 90er Jahren und den frühen 2000er Jahren behandelt wurden. Und mein Eindruck ist auch, das hat sehr viel auch damit zu tun, dass die polnische Gesellschaft eben der 90er und 2000er Jahre auch auf der Suche war nach ihrer Zugehörigkeit zu Europa, nach ihrer Zugehörigkeit zur europäischen Geschichte. Und diese Und diese Fragen, okay, was ist eigentlich unsere Nationalgeschichte, wo sind eigentlich Verflechtungen auch mit den anderen, mit unseren Nachbarn und so weiter, wo ist eigentlich Vielfalt und Multikulturalität auch in Polen oder in Warschau auch eigentlich zu beobachten, dass diese Fragen dann auch dazu geführt haben, dass sich das Stadtbild verändert hat und mittlerweile Straßennamen auf die deutschsprachige, französischsprachige, italienische, jüdische Einwanderung und so weiter auch verweisen, nicht nur mit Bezug auf zum Beispiel dann den Zweiten Weltkrieg. Mein Eindruck ist, dass man sich in Warschau und in Polen im Allgemeinen, aber in Warschau natürlich, und das kann ich wie gesagt auch durchaus verstehen, immer noch ein bisschen schwer tut, damit diese deutschsprachige Einwanderung, ja, also quasi ohne Gedanken an den Zweiten Weltkrieg zu betrachten. Was man vielleicht immer noch so nennen kann, ist, das sind dann immer so Dinge, die werden dann doch getrennt, glaube ich, sind es ist sowas wie zum Beispiel, wenn jeder Mensch, der schon mal in Warschau war, wird wahrscheinlich in ein großes Kaffeehaus gehen, in dem polnische heiße Schokolade angeboten wird. Das ist das Kaffeehaus Wedel. Und Wedel ist ein damals aus Deutschland stammender Einwanderer gewesen, der sich einen Namen gemacht hat als Schokoladenhersteller und so weiter. Das ist Mitte des 19. Jahrhunderts passiert und der Name, das ist so ein Beispiel. Der Name klingt zwar noch deutsch, aber selbst zum Ende des 19. Jahrhunderts war das bereits eine polonisierte Familie, die mit Deutschland oder der deutschen Sprache fast gar nichts mehr zu tun hatte, die sich als Polen führten und eben diesen deutschen Namen trugen. Und diese Herausforderung, polnisch zu sein, aber einen nicht polnisch oder vermeintlich nicht polnisch klingenden Namen zu tragen, egal ob der jetzt italienisch, französisch, armenisch, was auch immer, britisch oder was auch immer ist, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die man in Warschau sieht, ja, also dass man sich vorurteilsfrei mit dieser komplexen Geschichte auseinandersetzen muss, die eben nicht in die nationalen Kategorien fallen, die wir heute so als normal voraussetzen. Und ich denke, dass wir das nicht nur in Polen sehen, das sehen wir natürlich auch in Deutschland, aber besonders in Warschau habe ich den Eindruck, ist das noch immer noch ein Kampf oder immer noch ein Kampf um die Erinnerung, ein Kampf um die richtige Erinnerung und auch, das ist vielleicht der letzte Gedanke dazu, was mitschwingt in dieser gesamten Zeit des frühen 19. Jahrhunderts, aber natürlich auch des gesamten 19. Jahrhunderts, ist eigentlich die Frage, wie hältst du es mit der Teilungsmacht? Und es geht also um Loyalität, es geht um sowas wie Partizipation, böswillig gesagt Kollaboration mit der neuen Macht, mit den neuen Herrschern. Und die Frage ist natürlich, wie argumentiert man da? Wie versteht man diese Zusammenarbeit? Fasst man sie als Verrat auf? Fasst man sie als ökonomische Notwendigkeit auf, um das Überleben der eigenen Familie zu sichern? Also wie moralisch wird diese Bewertung ausfallen? Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum diese Teilungszeit, also vom späten 18. Jahrhundert bis ins frühe 20. Jahrhundert, warum die so moralisch schwierig ist. Sie ist eben, es ist eine Zeit der Uneindeutigkeit. Es geht gar nicht anders. Die Menschen müssen ihren Kompass ständig neu ausrichten. Und im Rückblick ist es dann schwer, dort vielleicht hundertprozentig einwandfreie Heldinnen und Helden zu identifizieren. Ja, das gab die Zeit leider nicht her. Und deswegen, glaube ich, ist es auch einer der Gründe, warum das im Stadtbild Warschaus oder auch in Museen, in der auch Geschichte des oder in der Ausstellung des Warschauer Museums, Stadtmuseums und so weiter, halt ist diese Zeit mit spitzen Fingern angefasst. Ja, und das mag einer der Gründe sein, warum das so ist. Das ist eben tatsächlich eine Zeit vieler Grautöne und das eignet sich nicht für Schwarz-Weiß-Erzählungen.